Dann wollen wir mal. Ne, heute ist Ostern und wir probieren es einfach nochmal aus. Ne? Jesus ist auch verstanden. Oh Leute, das könnt ihr besser. Also, Jesus ist auch verstanden. Ja, Mann, so ist es. So ist es. Und das ist die beste Botschaft, oder? Das ist die allerbeste Botschaft, die wir haben. Wir haben heute diesen Gottesdienst unter die Überschrift gesetzt. Ihr habt es gelesen, die Rückkehr des Königs. Und genau das ist es, was wir heute feiern. Der König Jesus ist auferstanden. Er ist nicht tot geblieben. Nach 3 Tagen ist er wieder da. So, und wir feiern das, wir ehren das und wir lieben diese Botschaft. Wir dürfen wissen, dass er real ist und dass er einen Plan für jeden von uns hat. Und das ist dieser lebendige Jesus, der diesen Plan in unser Leben hineingesprochen hat. Wir haben das am Freitag gehört. Freitag war ja Karfreitag. Sein erster Plan war, uns zu erlösen von den Sünden. Und sein zweiter Plan ist es, uns auszurüsten, damit wir Menschen mit dieser Botschaft erreichen. Das ist genau das, was Jesus will. So, das erste ist, er hat uns errettet. Und das zweite ist, er befähigt uns. Und genau das ist es, was dieser König tut. Er hebt uns in einen Stand hinein, wo wir losgehen dürfen und diese Botschaft weitergeben dürfen. Jesus ist der König, der zurückgekehrt ist. Und 3 Tage lang ließ er den Teufel glauben, dass er gesiegt hätte. 3 Tage lang glaubte der Feind, er hätte gewonnen. Und dann, boom, war da. Und Sünde war besiegt. Das ist super. Jesus ist Sieger. Und lass uns mal in den Text von heute schauen, aus Markus 16, die Verse 1 bis 8. Da möchte ich gerne mit euch reinschauen und ich habe einen Kerngedanken daraus. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh, am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen, weißen Gewand, und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber Zittern und Entsetzen befallen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Das ist der Text von heute. Ja, okay. Die Frauen in diesem Text haben den Schock ihres Lebens. Beziehungsweise sie haben mehrere Schocks ihres Lebens. Ja? Und zwar, sie wollten dahin gehen, um den Leichnam Jesu zu salben. Die letzte Ehre sozusagen. Ja? Bevor er ein für alle Mal im Grab bleiben sollte, wollten sie noch einmal salben. Sie hatten 3 Tage zuvor gesehen, dass er gepeinigt wurde, dass er gefoltert wurde, dass er getötet wurde am Kreuz. Haben sie alles gesehen mit ihren eigenen Augen. Sie sahen, wie sie in die Seite noch stachen und wie Wasser herausfloss. Sie sahen, wie die Dornkrone noch auf dem Haupt war. Sie sahen diesen Jesus und sahen jeden Schmerz, den er durchgegangen ist. Sie sahen es vor Augen. Und jetzt gehen sie dahin und wollen ihn salben. Ganz klar, weil er ist ja tot. In ihrer Überzeugung ist er tot. Und all das haben sie gesehen. Und nun kommen sie zu diesem Grab, um Jesus zu salben. Er soll diese Ehre bekommen, wie bei jedem Begräbnis. Und sie beschäftigen sich unterwegs mit einer Frage: Wie kriegen wir diesen schweren, schweren Stein von der Tür weg? So, das ist ihre Frage, die sie haben, ja? Und als sie ankommen, sehen sie, dass der Stein schon weg ist. Ein Riesenkoloss, ja? Mega schwer. Und was mögen sie in diesem Moment gedacht haben, frage ich mich. Eines können wir vorwegnehmen. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Jesus wieder auferstanden ist. Damit haben sie nicht gerechnet. So, also was haben sie wohl gedacht? Wir können nur Vermutungen aufstellen. Jesus hat es zwar mehrfach gesagt, dass er aufersteht, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es so sein muss, oder? So, und den Jüngern und allen anderen engen Bezugspersonen hatte Jesus das gesagt. Und dennoch dachten sie niemals daran. Wahrscheinlich dachten sie an Vandalismus. Irgendjemand hat Grabschändung gemacht. Er hat irgendwie das alles durcheinander gebracht. Und vielleicht dachten sie auch, dass die Feinde Jesu dorthin gekommen sind, um zu sagen, okay, nee, der soll nicht mal ein schönes Begräbnis haben. Der soll nicht mal ein schönes Grab haben. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht, oder? Schock Nummer 1. Die Tür ist auf. Ja? So, wenn wir nach Hause kommen, spätabends oder so, dann wollen wir auch nicht eine offene Tür finden. So, ne? Dann haben wir auch den Schock unseres Lebens, oder? So, okay. Und dann gehen sie hinein in das Grab, ja? Es war ja eine Höhle. Sie wollten ja nochmal nachschauen, ob wenigstens der Leichnam Jesus unberührt ist. So, ob der denn noch da ist, damit man ihn denn noch salben könne. So, der Stein ist weg. Entweder, vielleicht waren sie auch glücklich und gesagt, oh, super, der Stein ist weg. Hätte auch sein können. Aber ich weiß es nicht. Doch was sehen sie stattdessen? Sie sehen einen Engel. Ja, ein Mann in einem Gewand, der da sitzt. Und dieser Engel sagt ihnen eine der stärksten Botschaften, die es gibt. Das Grab ist leer. So, Jesus ist auferstanden. Ja, das ist doch die stärkste Botschaft. Und das sagt ihnen der Engel in diesem Moment. Und er sagt noch, fürchtet euch nicht. Und sie nehmen die Beine in die Hand und rennen weg. So, hat nicht geklappt. Okay, Schock Nummer 2. Jesus ist weg und ein anderer Kerl, der ziemlich leuchtet, ist da. So, ne? Ist auch irgendwie interessant. Okay, die Osterbotschaft ist so stark. Jesus ist nicht länger im Grab. Das Grab ist leer. Der König ist zurück. Der König der Juden, das war die Anklageschrift am Kreuz gewesen. Er, der gestorben ist für uns, ist wieder auferstanden. Der Tod hatte keine Macht, ihn zu halten. Und er war der König der Juden, aber als er auferstand, wurde er zum König der Nation. Und Menschen, von aller Nationen und Menschen, er wurde ihr König und er steht auf von den Toten. Ich will dir heute sagen, das Grab ist leer. Und das ist meine Botschaft heute an dich. Das Grab ist leer. Es ist leer. So, warum? Warum müssen wir diese Botschaft hören? Ich glaube daran, dass wir in diesem Saal vielleicht 3 Typen von Menschen haben. Typ 1 sagt, Jesus lebt und deswegen kann ich alles durch ihn tun. Das ist Typ 1. Typ 2 sagt, Typ 2 holt Jesus hin und wieder aus dem Grab heraus, wenn er Krisen hat, um ihn entweder für die Krise verantwortlich zu machen oder weil er endlich mal wieder betet. Er holt ihn wieder raus. Ansonsten legt er ihn da rein, will nichts damit zu tun haben. Typ 3 versteht gar nicht, wie man an Jesus glauben kann und lässt ihn daher im Grab. Ja? Ist ja gar nicht auferstanden. Welche Rolle spielt Jesus bei dir? Wir werden uns im nächsten Punkt diese 3 Typen mal kurz anschauen und mal sehen, ob wir uns irgendwo vielleicht wiedererkennen oder ob es sogar vielleicht in der Bibel Typen gibt, die das ein bisschen widerspiegeln. Aber meine Botschaft stelle ich nochmal oben dran. Das Grab ist leer. Ja? Das ist für uns das Wichtigste. Typ 1 würde ich nennen der Nachfolger. Der Nachfolger ist ein Christ, der Gottes Willen über seinen eigenen stellt. Paulus lebt uns das vor. Er sagt Folgendes in Galater 2, Vers 20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. So sagt er, ja? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was hat Paulus hier verstanden? Er hat verstanden, ich hätte sterben müssen. Ich hätte diese Schuld tragen müssen, nicht Jesus. Aber Jesus hat es getragen für mich. Und deswegen lebt er in mir und ich darf leben mit ihm. Das ist auch eine starke Botschaft. Seine alte Natur ist gestorben und seine neue Natur ist auferstanden. Der Mensch, der nicht nach Gottes Willen leben wollte, ist tot und ein Mensch, der mit Jesus leben will, steht auf. Das ist das, was wir in der Taufe feiern. Ne? Ja, da haben wir nächste Woche keine Taufe, aber ich will euch ermutigen, im Herbst euch anzumelden, wenn ihr noch nicht getauft worden seid. Ein gutes Beispiel für die Nachfolger Jesu sind natürlich seine Jünger. Ja? Wenn er zu einem gestandenen Fischer wie Petrus sagt, komm und folge mir nach. Und er lässt alles stehen und liegen und folgt ihm nach. So, es ist ganz gleich, was sein Plan in diesem Moment war. Es ist ganz gleich, was er dachte, was richtig wäre in diesem Moment. Jesus kommt und er sagt, okay, dir nach. Dir nach. Beim Nachfolger ist eines klar, Jesus ist bei ihnen auferstanden und weil er auferstanden ist, ist alles möglich. Sie haben verstanden, dass der König zurückgekehrt ist und weil der König zurückgekehrt ist, sind sie befähigt, ihm nachzufolgen. Wir gehen unsere Schritte mit Jesus und wachsen im Glauben und es hat nicht nur irgendwas mit Lifestyle zu tun, sondern es hat was mit Christ-Style zu tun. Ja? Dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir seinen Stil annehmen, dass wir seine Arten annehmen, dass wir seine Eigenschaften weitergeben. Sein Wort lesen, mit ihm reden und anderen von ihm erzählen. Ich sagte es am Freitag bereits, das Kreuz und die Auferstehung sind das Zentrum unseres Glaubens. Das haben wir empfangen und das wollen wir weitergeben. Den Typ 2, den nenne ich mal den On-Off-Christ. So, warum On-Off? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt, von On-Off-Beziehungen. So, das sind so Beziehungen, die irgendwie, wenn sie on sind, dann sind sie ganz, ganz verliebt. Dann kommt vielleicht ein Streit und dann sind sie off, also aus. So, ne? Und dann irgendwann mal sagen sie wieder, ach, vielleicht klappt sie doch mit uns. Dann sind sie wieder on. Und so geht es die ganze Zeit hin und her. Und deswegen nennt man das eine On-Off-Beziehung. So, und es gibt, glaube ich, auch einen On-Off-Christen. Ja? Und so, bei uns Christen kann es sein, dass wir auch so in dieser On-Off-Beziehung sind mit Jesus, um bei dem Bild des Grabes zu bleiben. Wir holen ihn nur dann raus, wenn wir ihn brauchen. Wir holen ihn nur dann raus aus dem Grab, sehen ihn nur dann als auferstandenen Jesus an, wenn wir ihn brauchen. Und ansonsten, wenn es uns gut geht, dann schieben wir ihn gerne wieder zurück und sagen, okay, ich lebe mein eigenes Leben. Ich mache das, was ich will. Man könnte sagen, es ist vielmehr nur eine Faszination als Nachfolge. Es ist dieses, okay, ich weiß, wohin ich gehen kann, wenn ich mal Probleme habe. Aber Jesus ist nicht nur da für die Zeiten, wo wir Probleme haben. Sondern Jesus ist da, damit wir unser ganzes Leben hinein investieren in ihn. Und weil wir sehen werden, dass je mehr wir ihm nachfolgen, je mehr er in unserem Leben das Zentrum bildet, dass es gut ist für dich und für deine Mitmenschen. Ein On-Off-Christ will nur das hören, was er hören will und mehr nicht. Und wenn es dann sehr um Veränderung geht, dann hat er schon keinen Bock mehr. Ja? Wir lesen in der Bibel von einem reichen jungen Mann, der zu Jesus sagt, was muss ich tun, um dir nachzufolgen? Und Jesus sagt zu ihm, ehre Vater und Mutter und liebe Gott von deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Ja? Das sind so zwei Punkte, die er gesagt hat. Und der junge Mann, der reiche junge Mann sagt, jawohl, das habe ich alles gemacht. Super, dann kann es ja losgehen. Und jetzt dann steht es da wortwörtlich drin und ich liebe diese Stelle, weil da wirklich Jesu Herz einfach auf den Punkt kommt. Jesus gewann ihn lieb. Jesus gewann ihn lieb. Und dann stellt er eine Frage noch. Oder beziehungsweise er hat eine Forderung. Wenn du mir nachfolgen willst, dann geh hin, verkaufe dein ganzes Hab und Gut und gib es den Armen. Und weg war er. Weg war er. So, diese Faszination, dieser erste Punkt zu sagen, hey, Jesus ist echt ein cooler Typ. Und da gibt es viele, viele tolle Eigenschaften bei ihm. Da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten, wo ich sagen kann, hey, das ist ein super Typ. Aber wenn es um mich geht, um meine Veränderung, ich hau ab. Jesus möchte uns ganz, komplett zu 100%. Es reicht nicht, eine On-Off-Beziehung mit ihm zu leben. Außerdem wäre das unsererseits auch zu schade. Ist auch so viel möglich, wenn wir ganze Sache mit Jesus machen. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache heißt Jesus. Und das dazu müssen wir uns entscheiden. Wo stehen wir? Und ich will dir den Tipp geben, mach ganze Sache mit Jesus zu 100%. Leg Jesus nicht zurück in das Grab. Weil letzten Endes, wenn du nicht möchtest, dass Jesus zu dir spricht, dann ist er ja für dich nicht der Lebendige, nicht derjenige, der für dich der Gott ist. Leg ihn nicht wieder zurück. Lass ihn am Leben, in deinem Leben. Halt den Kontakt. Du wirst erfahren, wenn du dein Leben zu 100% in seine Hand gibst, dass es sich lohnt. Und Typ 3, den nenne ich den Suchenden. Dritter Typ ist der Suchende, ob Atheist, Agnostiker oder andere Suchende. Jeder von ihnen sucht Halt. Einige meinen es in einer Ideologie zu finden, andere indem man sagt, dass vielleicht alle Götter richtig sind und deswegen alles so toll ist und friedlich ist. Oder andere versuchen es vielleicht mit Alkohol, Drogen, Sex oder harmloseren Sachen wie Familie, Geld oder Ähnliches zu füllen. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Nur oft suchen sie an den Stellen, wovon sie davon Schäden nehmen. Gibt's auch. Wir sind für Familie im Übrigen. Ne? Also jetzt nicht verstehen, dass es falsch ist, aber wenn der ganze Fokus zu 100% nur auf Familie ist und Gott keine Rolle darin spielt, fehlt ein wesentlicher Faktor in deiner Familie. Bei ihnen liegt Jesus noch im Grab, denn sie hatten keine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus gehabt. Jeder von uns, der Ja zu Jesus gesagt hat, hat eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus gehabt. Vielleicht denken diese Menschen, weil die Christen sie schlecht behandelt haben oder weil die Kirche generell langweilig finden, brauche ich diesen Jesus nicht. Aber sie suchen an vielen, vielen Stellen. Das Coole ist, dass Jesus auch nach ihnen sucht, nach den Suchenden. Wir kennen die Geschichte von Jesus, von dem Hirten, von dem guten Hirten, der die 99 Schafe stehen lässt, um das eine zu finden. Ein suchender Gott, einer, der den einen sucht, der verloren ist, um ihn zu retten. Jesus wartet nur auf die Heimkehr. Und Heimkehr ist ein gutes Stichwort. Es gibt noch die Geschichte, die kennt ihr hundertprozentig, vom verlorenen Sohn. Ein Sohn steht vor seinem Vater und sagt, zahle mir dein Erbe aus. Ich übersetze das mal, du bist für mich gestorben. Denn ein Erbe bekommen wir meistens, wenn jemand tot ist, oder? Das kriegst du nicht zu Lebzeiten. Du bist für mich gestorben. Zahl mir mein Teil aus, mein Erbe, das, was ich jetzt brauche. Und er bekommt es von seinem Vater. Und vielleicht befindest du dich genau an diesem Punkt. Du wurdest vielleicht eingeladen zu diesem Gottesdienst oder du warst früher oft in der Gemeinde, aber du kannst nicht an Gott glauben. Gott ist tot für dich und Jesus war vielleicht irgendein guter Mann in der Vergangenheit. Aber jedes Mal merkst du an den Christen, um dich herum, dass sie ganz anders vielleicht sind, dass sie anders empfinden, dass sie sich anders benehmen. Und du merkst irgendwie, irgendwas ist da. Wir gehen weiter. Dann geht der verlorene Sohn von zu Hause weg, um ein Leben in Saus und Braus zu führen. Verschleudert alles, was er hat. Sein ganzes Geld, was er als Erbe bekommen hat, verschleudert er. Er versäuft es. Er verschenkt es an scheinbare Freunde. Und letzten Endes hat er nichts mehr. Nicht einen Cent. Und er geht zu seinen Freunden, ja, in Anführungsstrichen Freunden, und sagt, hey, schön dich zu sehen. Kannst du mir was leihen? Nö. Ne? Du bist uninteressant. Er war uninteressant für diese Leute geworden. Er hatte keine Kohle, kein Essen, kein Job. Und wird zu einem Schweinehirten letzten Endes. Und wer sich so ein bisschen auskennt mit dem Alten Testament, der weiß, dass ich einen Christ eher mal von Schweinen fernhalten sollte. Dass ich einen Jude von Schweinen fernhalten sollte. Also er ist komplett am Boden. Komplett unten. Und dann kommt die Wehmut. Ach, wie gut hatte ich es doch bei meinem Vater. Und daran erinnert er sich, dass er alles hatte, was er brauchte. Und dann fasst er den Entschluss, dass er zurück zum Vater gehen wird. Und wenn er sich nur als einer seiner Knechte sehen wird. Vielleicht sind wir in unserem Leben auch gerade an einem Tiefpunkt. Und wir merken, es fehlt eine Komponente in meinem Leben. Und das ist Jesus. Es fehlt diese Komponente vielleicht in meinem Leben, dass ich irgendwo Jesus vielleicht vergessen habe in meinem Leben. Dass ich nicht mehr seinem Willen nachfolge. Dass ich nicht mehr ihn als Zentrum meines Lebens habe. Dass er komplett weg ist. Ich habe ihn ins Grab gelegt und den Stein wieder vorgelegt. Der Sohn kehrt schließlich zurück. Und der Vater reagiert so anders. So anders, als ich es dieser Sohn nur vorstellen konnte. Vater rennt auf ihn zu, nimmt ihn in die Arme, macht ihm Geschenke, veranstaltet ein großes Fest. Mein Sohn ist zurückgekehrt. Genauso ist es bei Gott. Wenn Menschen zu ihm zurückkehren, wenn Menschen wieder Ja zu Jesus sagen, es ist das größte Fest. Es ist die größte Wonne von Gottes Herz. Ja? Das heißt, der ganze Himmel feiert, wenn nur ein Mensch sich zu Jesus bekehrt. Wenn nur ein Mensch da ist, der Ja zu Jesus sagt. Der ganze Himmel feiert. Und Jesus wartet immer wieder auf uns, hält Ausschau und möchte, dass wir nach Hause kommen, zu ihm kommen. Und selbst wenn wir manchmal von uns denken, das kann mir doch Gott nicht vergeben. Ich bin es nicht wert. Ich habe so viel falsch gemacht, aber das kann Gott mir doch nicht vergeben. Dann ist Gott da und sagt, ich vergebe dir. Und er wartet uns mit offenen Armen. Das sind also drei Typen, die ich für mich rausgefunden habe. Und wie sie mit der Auferstehung Jesu umgehen. Sie lassen ihn entweder sie gehen voll Gas mit ihm und das Grab ist Geschichte, wie es auch ist. Sie holen ihn mal raus und dann stecken sie ihn wieder rein, holen ihn wieder raus und so. Kann auch sein. Oder für sie ist er komplett nur eine Geschichte. Aber es ist nicht nur eine Geschichte. Es ist Wahrheit. Und egal welcher Mensch du bist oder was du gerade für eine Lebensphase hast, Jesus ist dein König. Ob du das nun willst oder nicht, Jesus ist dein König. Weil Jesus ist als König auferstanden. Er will nicht nur, dass du ihm gehörst, sondern auch, dass du von ihm lernst und selber ein königliches Denken von dir hast. Wir sollen ein königliches Priestertum sein, steht in Petrus. Die Frage, die wir uns letzten Endes stellen müssen, ist, lässt du die Rückkehr des Königs in deinem Leben zu? Sagst du, okay, Jesus, komm zurück in mein Leben. Komm, sei da, wohne da. Ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir alles, was ich bin. Und du bist König in meinem Leben. Lässt du das zu? Weil eines ist klar, auch wenn ich sage, man schiebt ihn wieder ins Grab rein oder man lässt ihn im Grab oder was auch immer. Es ist klar, du kannst den auferstandenen Jesus nicht wieder an diesen Ort zurückbringen. Und Jesus wird immer wieder an deinem Herzen klopfen, wird immer wieder sagen, komm zu mir. Wir sind alle dazu geschaffen worden, um mit Gott zu leben. Und genau deswegen feiern wir heute. Weil Jesus für uns gestorben ist und weil der Zugang zu Gott ermöglicht wurde dadurch und weil er auferstanden ist und damit alles seine Kraft bekommen hat. Und im Übrigen der Tod seine Macht verloren hat, weil der Tod Jesus nicht halten konnte. Es ging nicht. Er konnte den König aller Könige nicht halten. Genau dieser Jesus will dir heute, will mir heute, will unser Leben lang uns begleiten, will uns begegnen, will uns sagen, wie sehr er uns liebt und was er mit uns vorhat. Und das ist eine kostbare Reise, auf die wir uns einlassen dürfen. Lasst uns nicht nur 50%, nicht nur 60% für Jesus geben, nicht nur 75%, sondern lass uns bei 100% sein. Dass wir 100% unseres Lebens in ihn hineinlegen und sagen, ich vertraue dir, dass du mein Leben zu etwas Besonderem machst, dass du mein Leben bereicherst und dass du mich vorwärts bringst. Ich will nochmal beten.